Hallo und herzlich willkommen bei den Pin-Up Dogs im August 2024. Ich bin Johannes.
Ich bin Tom.
Ich bin Dana. Und ich bin Paula.
Ja, das ist ich freue mich seit langer Abstinenz mal wieder da zu sein und es läuft von Anfang an so, wie ich das gewohnt bin. Ja,
wir sind so aufgeregt, dass du wieder da bist, Johannes.
Ja, Dana, du bist auch ganz rot im Gesicht.
Ja,
das ich weiß meine Ausstrahlung. Kann man jetzt nichts machen? Aber ich freue mich wirklich, dass es mal wieder geklappt hat. Ich habe extra einen neuen Internetanschluss jetzt, damit ich auch hier nicht für Verbindungsabbrüche sorge.
Und das war nämlich vorher immer Johannes.
Genau, es war immer mein Problem und ich hoffe, es funktioniert jetzt einfach. Und es ist wie immer, wir fangen einfach an mit unseren Ansagen, oder Tom?
Genau. Genau, wir sind die Pin-Up Dogs. Wir reden jeden Monat über perioperative Intensiv- und Unfallmedizin. Und wenn euch gefällt, was ihr hört, dann könnt ihr uns bewerten auf allen gängigen Plattformen. Lasst Dana doch gerne ein Herz auf dieser da. Ihr könnt CME-Punkte mit diesem Podcast erwerben. Wie macht ihr das? Ihr merkt euch 4 Passwörter, die in diesem Podcast versteckt sind und schreibt sie euch am besten auf. Und jetzt ganz wichtig, weil ich jetzt schon wieder 2 Mails gekriegt habe, bis zum 15. des Folgemonats. Also das hier ist jetzt gerade die August-Folge, also bis zum 15. September um 18 Uhr ist das CME-Modul freigeschaltet. Danach ist es offline. Das heißt, ihr habt meistens ziemlich genau 15 Tage, um den Podcast zu hören und die Passwörter. Das geht leider nicht anders wegen unserer lieben Ärztekammer. Genau, und ihr könnt uns fördern. Wie macht ihr das? Ihr geht auf unsere Homepage www.pin-up-dogs.de. Dort gibt es einen Fördern-Button und da könnt ihr, was immer ihr für richtig haltet, uns in den Hut werfen. Und das haben letzten Monat auch fleißig Leute gemacht. Ich möchte exemplarisch davon ein paar vorlesen. Diesmal nicht nur die was geschrieben haben, sondern ich suche mir einfach ein paar raus. Caroline, Fabian, Peter, Christina, Martin, Nils, Barbara, Jasper, Milan, Jan, Nikolai, Jakob hat so Emojis drunter gemacht, nämlich eine Spritze und einen Kopfhörer.
Solange er kein Kotze-Emoji macht.
Wenn er uns Geld überweist, darf er auch ein Kotze-Smiley machen.
Entschuldigung.
Janis, jedes Mal eine Freude, euch zuzuhören. Till, vielen Dank für die tollen Podcast-Beiträge und Grüße ans ganze Team. Wann ist Johannes endlich wieder mit dabei? Das haben wir ja quasi sofort extra reingeflogen. Moritz sagt tausend Dank. Laura, mega Lob für eure tolle Arbeit. Und Niklas für den guten Fliesentisch. Das bezog sich auf eine Diskussion aus dem letzten Podcast.
Ein Fliesentisch ist immer für eine Diskussion gut.
Der auf jeden Fall.
In jede Rettungsdienst-Doku.
Den findet man
vielen,
auch in jeder
Rettungsdienst-Doku. Ja. Wir freuen uns sehr über eure Spenden. Wenn ihr euch fragt, was wir mit dem Geld machen, neben unserem ganzen Equipment, was wir für den Podcast brauchen und den laufenden Kosten, werden wir davon im Oktober wieder zusammen wegfahren und einfach ein Wochenende zusammen verbringen. Ich glaube, man sagt heutzutage Quality Time dazu. Ich freue mich da schon sehr drauf. Genau.
Wenn das ihr ist die schön, ich mich auch.
Wenn ihr die CME-Punkte habt, dann oder in Anspruch nehmt, dann werft uns doch bitte was in den Hut, um den Mehraufwand von uns abzubilden. Genau. Habe ich was
Wer
vergessen?
Wer hat eigentlich die Reiseleitung dieses Jahr im Oktober? Das muss noch definiert werden.
Immer der fragt.
Ich habe ja... Dann ziehe ich wieder meine Pfadfinderjacke an.
Sehr gerne, Johannes. Wir wollen dich in deiner Pfadfinderjacke sehen.
Kriegst auch noch so ein Fähnchen.
So,
und so ein Patch.
Ja. So ein Patch. Also Patches für Patches kriegt man mich immer. Da mache ich alles für.
Okay.
Also fast alles.
Ah. Gute Ansage.
Gut. Also wenn ihr was von Johannes wollt, Patches.
Also gute Patches.
Ja.
Genau. Vermischtes. Ich bin über was gestolpert und das will ich
haben
mit euch
teilen. Haben wir
Kommentare,
ganz kurz vorher?
Ah, Kommentare. Ich hatte einen Kommentar, der sich auf mich bezog und da habe ich leider mal wieder von Dritte Welt geredet. Das tut mir sehr leid. Ressourcenlimitierte Regionen, wie auch immer, ist ein Begriff, der tatsächlich bei mir, obwohl ich da auch schon mehrmals war, fest verankert ist. Das soll die nicht richtiger machen.
Wisst ihr, was mir letztens passiert ist? Gegenüber einer Kollegin, die mit einer Frau verheiratet ist, auch noch. Ich habe gesagt, weil ich überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, das hat mich in Schwulitäten gebracht.
Das und wollte ich auch sagen, das ist mir auch passiert.
In dem Moment habe ich gedacht, boah, Dana, bist du bescheuert. Du predigst den Leuten, dass wir nicht sagen, ankabeln, ja, und sagst dann sowas. Und dann meinte ich, ich gucke sie so an, das ist ein vollkommen bescheuertes Wort. Und sie so, ja, das ist ein bescheuertes Wort. Und dann meinte ich, kann ich es zurücknehmen? Und dann sagte sie, ja, auf jeden Fall. Aber ich musste schon ein bisschen schmunzeln, weil du bist ja diejenige, die das immer sagt. Die meinte das total nett. Ja, weil ich wirklich versuche, darauf zu achten, wie ich spreche. Und mir das in dem Moment erst bewusst geworden ist, dass wir einfach manchmal Worte haben, die man vielleicht so intuitiv irgendwie irgendwo mal aufgeschnappt gelernt hat und dann halt sagt. Also was ist das denn für ein Scheißwort?
Ja.
Ja. Ich möchte so dazu betonen, könnt ihr mal kurz meine geilen Socken sehen?
Alter,
ja, also,
I'm so proud.
Ja, be proud Socken mit einer Regenbogen-Geschichte obendrauf. Also, so.
Da hole ich gleich mein FCK, AfD, Liberty, Egalité, Jutebeutel raus.
Ja, geil.
Ich habe auch einen guten
Freund. Ich habe auch noch einen Kommentar bekommen.
Ah, ja, bitte.
Ich will das erst noch wissen von
dem guten
Freund.
Ich wollte auch, was
mit dem
guten Freund jetzt ist eigentlich.
Einen guten Freund, der homosexuell ist und wir saßen zusammen und haben gequatscht und er hat mir irgendwas erzählt und ich habe sowas in der Art gesagt, nämlich, ach, das ist doch schwul. Und habe ihn angeguckt und meinte, Alter, ist nicht so gemeint. Und er sagte, doch, es ist so gemeint, aber es ist gar nicht schlimm. Aber ja.
Mhm. Genau, also mir ist so was Ähnliches mit einem guten Kollegen gerade passiert, der dasselbe hat. Vor 2 Wochen ist mir genau das so auch rausgerutscht beim Bier trinken. Hm. Und es selbe, ähnliche Konstellation, nicht dieselbe. Und das war auch sehr unangenehm. Ich habe mich sehr doll geschämt, tatsächlich.
Ja, aber es spiegelt nie unsere Einstellung und Meinung. Und ich glaube, allen, die uns öfter hören, wissen ziemlich genau, wie wir so politisch strukturiert sind. Und
ja, naja, und nobody's alle in Thüringen leben, das wäre ganz gut, glaube ich.
Ja.
Gut.
Dein Kommentar, Paula.
Mein Kommentar, genau. Ich habe von Markus einen Kommentar bekommen zu meiner Präoxy-Studie. Und zwar weist er darauf hin, dass eine Präoxygenierung über den Beatmungsbeutel, also mit Spontanatmung quasi, nicht mit jedem Art von Beutel möglich ist. Und er weist auch darauf hin, dass wenn man halt je nach Beatmungsbeutel mit dem Demandventil präoxygeniert, dass das mehr Kraft braucht, um das Demandventil zu triggern. Das war mir ehrlich gesagt, also das macht voll Sinn, wenn man darüber nachdenkt, gerade das mit dem Demandventil. Wir sind hier wieder bei kenne deine Arbeitsumgebung. Schaut euch einfach euer Zeug, was ihr regelmäßig so benutzt, genau an vorher. Torben hat einen Einwand.
Ja, ich verstehe es ehrlicherweise nicht, weil wenn ich so an Demandventil ziehe, ist ja beim Tauchen Atemregler das Gleiche, das kostet Kraft, bin ich voll auf der Seite des Kommentierenden. Aber in dem Moment, wo ich den Beutel dran mache, dann sollte das Demandventil doch davon getriggert werden, dass der Beutel sich wieder aufdehnt. Das heißt, diese Kraft, also dass der wieder aufgeht, diese Kraft muss doch gar nicht der Patient
oder die Patientin aufbringen. Nee, es kommt drauf an, was du machst, oder?
Na, du musst den Beutel...
Wenn du assistiert beatmest mit dem Beutel, dann drückst du den Beutel aus und dann wird es durch den Beutel getriggert. Aber wenn du den Patienten nur über die Maske spontan atmen lässt und den Beutel nicht ausdrückst, dann muss der Patient ja selber das Demandventil.
Dann zieht er doch auch eher den Beutel zusammen.
Aber das braucht ja noch mehr Kraft.
Aber welcher Patient zieht denn jetzt mal realistisch betrachtet einen Beutel leer? Also ehrlicherweise, also, ich
habe es noch nie ohne assistierte Beatmung gemacht, wenn ich ehrlich
bin. Das wollte ich sagen, danke Torben. Also ich habe gerade vorgestern im Rettungsdienst wieder mit Demandventil preoxygeniert und ich drücke immer den Beutel regelmäßig
ich
aus,
auch.
Quasi.
Ja.
Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich dann einen festen C-Griff mache und die Leute sozusagen so, jetzt hier rein mit der Luft, so nicht, aber dass ich sozusagen immer die 100% Sauerstoff am Patienten habe.
Hingegen mit dem Kreisteil vom Narkosegerät beispielsweise, darüber kann man die ja wunderbar spontan atmen lassen.
Ja.
Ja, das ist richtig. Du drehst das APL-Ventil hoch.
Ich wollte gerade sagen, da hast du ja ein APL-Ventil, um das zu regeln. Ja.
Wofür steht APL?
Augmented Pressure Level. Oder?
Nee. Adjustable Pressure Limitator.
Adjustable. Oh.
Hä? Einmal mit Profis.
Ah, wirklich? So eine Scheiße hier.
Aber Dana, du hast ja bald Facharztprüfung. Ich werde das an deinen zukünftigen Prüfer oder deine Prüferin weiterleiten, diese Frage.
Mach das.
Haben wir noch Kommentare?
Ich habe viele Kommentare, aber nicht zum Thema.
Okay, dann kommen wir zu Vermischtes. Zwei Sachen habe ich. Als erstes möchte ich was schnell abarbeiten, nämlich wir haben was zu verlosen, nämlich drei Bücher mit dem schönen Namen Toolbook Ärztin Arzt. Dies ist herausgegeben. Was?
Okay, das kam irgendwie komisch.
Schwieriger Titel. Also wir haben sehr spontan.
Ich habe überlegt, ob ich den Doppelpunkt, der da zwischen Ärztin, Arzt ist, mitspreche. Deswegen kam das so, also das heißt Toolbook, Ärztin, Doppelpunkt, Arzt. Und ich habe überlegt, wie man das ausspricht. Das ist ein Buch von Jana Aulenkamp und Herrn Hopfe. Und es geht um alles, was du unbedingt wissen solltest, aber im Studium nicht lernst.
Und kann ich durfte selbst bei der Verlosung?
Du kannst bei der Verlosung mitmachen. Nein, wie ist das im Radio? Leute vom Sender sind ausgeschlossen.
Der Rechtsweg ist auf jeden Fall ausgeschlossen.
und ich durfte sogar auch ein Kapitel in dem Buch schreiben. Und jetzt können wir es verlosen, drei Stück. Wir brauchen nur eine Frage. Fällt euch irgendwas ein spontan? Wofür steht APL-Ventil ist jetzt raus?
Das habe ich ja schon glorreich falsch beantwortet. Du musst sowas doch vorbereiten, ja, ich bin nicht so spontan.
Ja, es ist überhaupt nicht gescriptet. Jetzt sieht man mal, wie wenig gescriptet dieser Podcast ist.
Ah, ich habe eine gute. Und zwar, welches... okay, ich frage... Nee, ja, ich muss das anders fragen. Es gibt eine Substanz, die man konsumieren kann, die dazu führt... Oh. Johannes, nicht immer das sagen, was dir als erstes einfällt. Also, es gibt eine Substanz, die man konsumieren kann und die dazu führt, dass man so Lähmungserscheinungen hat am ganzen Körper, wenn man das zu lange nimmt. Und wer das mir oder dem Torben schreiben kann, ich sage natürlich Torben dann noch die Antwort, die kriegen die Bücher.
Die ersten drei.
Ich sage Rocuronium.
Ja.
Ja, das, aber die Leute sind ja noch in der Lage, mit dir zu sprechen.
Und wer, also Rocuronium als Konsum zu bezeichnen, finde ich auch spannend. Das
ist ein komischer Konsum, aber ein einmaliger Konsum auf jeden Fall.
Paula hat zumindest einen komischen Fetisch.
Ohne Anästhesisten.
Gut.
Ja, so ein bisschen Rocuronium erhöht ja auch den Thrill.
Ja, oh Gott.
Ich spritze mir heute irgendeine Spritze, ich weiß nicht, was drin ist. Mal gucken.
Ja, das ist, weiß ich nicht, ob das so gut ist.
Okay, so. Jetzt machen wir mal hier weiter.
Stell dir mal vor, da ist Lasix drin.
Jetzt kannst du dein Lasix noch sagen.
Ja, apropos, genau, das wollte ich jetzt auch noch mal gleich anbringen, unter Vermischtes. Wisst ihr, warum Lasix Lasix heißt?
Du hast es in der Gruppe geschrieben, Johannes.
Ja, es tut mir leid, aber ich habe mich sehr darüber gefreut heute, als ich rausgefunden habe. Weil Lasix steht für It Lasts 6 Hours. Also Lasix wirkt 6 bis 8 Stunden, muss man ehrlicherweise sagen. Das habe ich danach nachgeguckt. Aber es ist tatsächlich so. Deshalb heißt Lasix Lasix.
Ja.
Ja. Ja. Heute Morgen habt ihr euch noch mehr darüber gefreut.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ich freue mich darüber immer noch. Und ich erzähle es auch jedem, den ich treffe.
Wir uns auch.
Ich habe noch was gefunden, was in Resuscitation drin war, in diesem Monat. Und das macht natürlich eigentlich voll Sinn, aber der Titel des Briefes ist Google's Loss of Pulse Detection, Unwitnessed Cardiac Arrest, Witnessed by Smartwatch. Also im Endeffekt ist es so, dass in der Pixel Watch 3 eine Pulsanalyse mit drin ist. Und wenn... die keinen Puls mehr misst, also das ist bei Apple ja eigentlich auch mit drin, aber wenn die keinen Puls mehr misst, dann kann die theoretisch einen Notruf absetzen und man kann nachvollziehen, wann der Kreislaufzusammenbruch war. Und das macht natürlich prognostisch voll Sinn, wenn wir plötzlich am Notfallort wissen, wie lange die Patientin oder der Patient schon reanimationsbedürftig ist. Und ja, wenn dadurch auch noch ein Notruf abgesetzt wird, umso cooler, wenn man das dann auch noch so hinkriegt, dass das mit, ich sag mal, mit so Apps, wie heißt die bei euch, Johannes, gekoppelt ist.
Mobile Retter.
Mobile Retter, gibt es ja verschiedene Versionen von. Aber wenn das damit auch noch gekoppelt ist, dass quasi auch noch sofort der Nachbar alarmiert werden kann, dann könnte das echt ein Gamechanger sein. Könnte natürlich auch der neue Brandmeldeanlagenempfänger des Rettungsdienstes sein.
Ja. Dass man dauernd, oder der neue E-Call aus dem Auto.
Ja. Genau, ich hatte das tatsächlich letztens im Notarzteinsatz mit E-Call und da hatte einfach ein Rennradfahrer sein Handy verloren. Da war ja. Rieseneinsatz und das Handy lag einfach auf der Bundesstraße.
Ja, ja.
Aber was ich natürlich gefragt habe bei der ganzen Geschichte ist, der misst jetzt ja nur quasi ein EKG vereinfacht gesagt. Mhm. Und sagt dann, ja okay, kann man flimmern oder Asystolie. Was ist in der, wie detektiert er eine PEA? Also wie zuverlässig?
Nee, detektiert er nicht. Also in dem Artikel, das ist ja nur, die legen ja nicht die Technik offen, aber die sagen, die machen eine Puls, nicht eine EKG-Analyse.
Also EKG Pulskonturanalyse ja, im Prinzip vereinfacht. Also,
Kontur ja, weiß ich nicht, aber irgendwie, wie scheinen die Puls zu messen? Und nicht EKG.
Okay.
Ja.
Ja gut. Ja, das macht ja wiederum Sinn.
Na, ich glaube, mir diese Pulsmessung am Handgelenk, die funktioniert ja so SpO2-sensormäßig.
Ja, stimmt.
Ja.
Aber wie erkennt die Uhr, wenn man es abgenommen hat?
Ja,
also meine genau, misst auch eine Temperatur.
Ja, ah. Aber meine misst auch einen Puls in der Kasaktasche.
Okay, nee, meine nicht.
Genau solche Sachen müssten dann halt gut behoben sein.
Ja.
Ja. Aber fand ich cool und bemerkenswert. Und ich meine, eigentlich auch erwartbar, dass es da hingeht, aber es hat mich dann doch irgendwie begeistert, als ich es gelesen habe.
Ja, ich finde es auch cool. Muss ich sagen.
Gut. Dann kommen wir zu unserem Journal Club, oder? Ja, ich habe 2 Studien.
Ich auch. Ich habe eine.
Ich habe keine.
Okay.
Dann fängt Johannes an.
Okay, fertig, danke.
Dann nehmen wir, würde ich sagen, Paula in die Mitte und Dana, möchtest du anfangen oder soll ich?
Ich kann gerne anfangen. Jetzt habe ich eben schon das geteasert mit dem Remy Mazzola. Also, erstmal zur Vorabgeschichte. Ich habe 2021 über Remy Mazzola gesprochen. Also, falls ihr gar nicht wisst, irgendwie, was es damit nochmal auf sich hat oder da noch ein bisschen genauer nachlesen wollt, da auch gerne nochmal reinlesen. Genau, ich habe nämlich eine Studie mitgebracht, August 2024, Remy Mazzola in General Anesthesia, a Comprehensive View of its Applications and Clinical Efficacy. Also, nochmal zur Erinnerung, Efficacy, ja, okay. Ja, Entschuldigung, das Englisch, ihr wisst es ja. Genau, von Zhang et al. August 24 in Drug Design, Development und Therapy. Also nochmal zur Erinnerung, Remy Mazzola ist ein neuartiges, ultra-kurzwirksames Benzodiazepin mit einem ziemlich einzigartigen pharmakokinetischen Profil. Das ist so kurzwirksam wie Remifentanil und gleichzeitig aber ein Sedativum. Und hierbei wirkt Remy Mazzola auf die GABA-A-Rezeptoren und bietet aufgrund des einzigartigen Stoffwechsels oder beziehungsweise Stoffwechselweges, nämlich einer Inaktivierung des aktiven Metaboliten durch Gewebeesterasen, eine schnelle Wirkungs- und auch Erholungszeit. Und dieses Profil könnte Remy Mazzola grundsätzlich zu einer attraktiven Option für den Einsatz in der allgemeinen Anästhesie machen. Die Übersichtsarbeit von Zhang et al. Bietet jetzt eine Analyse der Anwendungen von Remy Mazzola in Bereichen der allgemeinen Anästhesie. Und dabei haben sie den Schwerpunkt gelegt auf die pharmakologischen Eigenschaften, die klinische Wirksamkeit, das Sicherheitsprofil und die potenziellen Vorteile im Vergleich zu anderen Anästhetika. Generell zeigte sich in den klinischen Studien eine gute Wirksamkeit im Rahmen von einer allgemeinen Anästhesie mit einem günstigen Sicherheitsprofil und minimaler kardiovaskulärer und respiratorischer Depression. Vorteile im Vergleich zu Propofol werden bei Remy Mazzola in der Vorhersehbarkeit der Pharmakokinetik, einem geringeren Risiko zu einer zu langen Sedierung und einer sehr zuverlässigen Sicherheitsspanne gesehen. Und Ziel dieser Übersichtsarbeit ist es, die aktuelle Evidenz zu Remazolam anzupassen oder beziehungsweise zusammenzufassen vielmehr und sein Potenzial zur Verbesserung der klinischen Ergebnisse in der Anästhesiepraxis zu diskutieren. Und die Einsatzgebiete, die in diesem Paper genannt wurden, waren die prozedurale Sedierung, die ambulante Chirurgie, die Herzchirurgie und auch die Kardiochirurgie im Einsatz für Herzkatheteruntersuchungen und EPUs. Aber es wurde dann eben auch der Einsatz nochmal zur Einleitung und Aufrechterhaltung bei einer Allgemeinanästhesie beschrieben für herzchirurgische Eingriffe. Dann noch zu Koloskopien. Und das sehe ich eigentlich auch unter prozeduraler Sedierung an, aber ist eben in der Übersichtsarbeit nochmal extra aufgelistet. Und die Neurochirurgie, da der Vorteil, der hier noch genannt wurde, sehr schnelle Erholung, auch zur neurologischen Beurteilbarkeit. Und sie haben dann in der Tabelle aufgeführt, wie sich die Daten aus einer Meta-Analyse von Remimazonam versus Propofol verhalten haben. Die packe ich euch in die Shownotes. Da ist dann ein Link zu einem PDF und da kann man gerne mal komplett reinschauen. Zusammengefasst, weniger Injektionsschmerz, eigentlich relativ logisch. Insgesamt weniger Hypotension nach Einleitung, etwas weniger respiratorische Depression und ähnlich viel PONV. Hätte ich nicht gedacht, ehrlicherweise. Aber
das ist spannend.
Offensichtlich so, genau. Und spannend ist auch ziemlich gleiche Eye-Opening Time to Recovery, was sie ja eigentlich vorher als ganz gut angesehen haben, auch im Vergleich zu Propofol. Wenn sie dann aber im Endeffekt sagen, ja gut, die Augen geöffnet haben die beiden PatientInnen in ähnlichen Zeiten und die Entlastzeiten waren auch ähnlich, weiß ich nicht, ob man da wieder den Vorteil in Remimazolam hat. Das Ganze wurde dann noch verglichen mit Dextor, also Dexmedetomidin, und da führte Remimazolam schneller zur gewünschten Sedierung und man hatte eine bessere Steuerbarkeit als Dexmedetomidin. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, ehrlicherweise. Und 3 und 7 Tage nach der Sedierung hat man dann aber keine Unterschiede mehr gesehen. Zukünftig ist es so, dass man den gegebenenfalls auch den Einsatz von Remimazolam noch bei Kindern überprüfen sollte, mehr Studien im Vergleich zu aktuell genutzten Substanzen es noch geben sollte, damit man halt einfach noch mal besser sagen kann, wo ist es auf jeden Fall sinnvoll. Und sie wünschen sich auch mehr Studien mit einem Einsatz von Remimazolam in der Neurochirurgie und Kardiochirurgie. Wobei ich ehrlicherweise in der Kardiochirurgie mich da vor allen Dingen die Delirrate interessieren würde. Diesen ganz kurzwirksamen Einsatz von Remimazolam sonst in der Kardiochirurgie finde ich eigentlich, ja, also weiß ich gar nicht, ob ich den jetzt so praktisch finden würde. Aber auch das kann man natürlich diskutieren. Weil die PatientInnen werden zumindest bei uns auf der Intensivstation wach gemacht und werden nicht im OP ausgeleitet. Und da ist es ja dann schon so, dass wir eigentlich keine Substanz brauchen, die jetzt irgendwie nach einer Minute weg ist. So. Aber gut, das kann man mit Sicherheit auch diskutieren, ob man das so sieht. Alles in allem also eine Übersichtsarbeit über Remimazolam mit einem sehr positiven Überblick. Allerdings konnte sich das Medikament auf dem deutschen Markt in meinen Augen bis jetzt noch nicht so durchsetzen. Johannes hat es schon gesagt, die Aktien sind nicht so gut.
Also hört niemals auf Danas Investment-Tipps. Sie hat 2021 beim Pin-Up-Docs-Wochenende gesagt, also das läuft auf jeden Fall.
Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich habe das gemacht, weil ich wirklich auch von dem Medikament irgendwie initial überzeugt war. Aber ich kann euch auch einen Punkt sagen, warum das vielleicht hier nicht so läuft. Weil der Punkt sind die Kosten. Ich habe das mal nachgesehen. Dazu findet man ehrlicherweise nicht viel. Das, was ich gefunden habe, ist eine Übersicht über 1 Milligramm einmal 244 Euro, 5 Milligramm einmal 1027 Euro, 10 Milligramm einmal 1658 Euro. So, und dann
Karl Lauterbach gibt es, würde sagen, das geht.
geht alles, ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was einmal heißt, ob man dann irgendwie 10 Ampullen davon bekommt, weil das da nicht aufgelistet stand. Und ich wollte es jetzt auch ehrlicherweise nicht kaufen. Und es gab aber auch noch eine andere Seite, da hat man dann die Bifavo, so ist der Handelsname dieses Medikaments, in dem europäischen Raum gefunden. Da sind 20 Milligramm für insgesamt 10 Powder for Injection für $444.81. So, also schon eine ziemlich große Range, aber insgesamt halt irgendwie ein relativ teures Medikament. Und dann bleibt vielleicht auch abzuwarten, was passiert, wenn das Patent dazu frei wird und die Medikamente einfach günstiger verkauft werden, ob das dann eher was ist, was sich auch in den deutschen Krankenhäusern eher durchsetzen wird, weil grundsätzlich klingt es zumindest von der klinischen Anwendung insgesamt sehr gut.
Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, dass es ganz viel Potenzial hat. Da bleibe ich auch bei. Also ja, gerade für die prozeduralen Sachen glaube ich, dass man eine ganze Menge rausholen kann mit so einem extrem kurzwirksamen Sedativum und auch von der, sage ich mal, Kreislaufsuppression ja extrem, was ja extrem gute Daten zeigt. Aber wie so immer, das ist ja, in Deutschland ist ja auch was Neues und es müssen einfach ein paar Leute damit mal anfangen. Und ja, vielleicht zu Hause machen.
Das ist richtig. Ich habe damals eine interne Fortbildung auch für unsere Abteilung gehalten über Remimazolam, weil ich es ja eh vorbereitet hatte und dann habe ich das da nochmal vorgestellt. Und da hat mir einer meiner Oberärzte gesagt, ja, wir haben das bestellt und wir versuchen das mal irgendwie zu bekommen, sodass man das hier halt auch mal anwenden kann. Und was daraus geworden ist, weiß ich nicht so richtig, weil die Apotheke uns irgendwie da nie eine wirkliche Rückmeldung zugegeben hat. Also entweder ist das natürlich in den Kosten Rechnung nicht so ganz aufgegangen und die haben gesagt, ja, für mal rumprobieren, bestellen wir sowas nicht. Oder sie haben generell gesagt, es ist zu teuer, da habe ich die Einblicke nicht. Also ich habe damit auf jeden Fall noch nicht gearbeitet. Ich würde das aber grundsätzlich gerne mal im klinischen Alltag sehen.
Ja.
Ich auch.
Ja. Das war meine erste Studie.
Vielen Dank. Dann kommen wir zu meiner ersten Studie. Die trägt den Titel Continuous versus Intermittent Beta-Lactam Antibiotic Infusion in Critical Ill Patients with Sepsis. The Bling 3 Trial, JAMA, Juni 2024.
Sollte man machen. Bin ich mal gespannt, was jetzt rauskommt.
Wie werden bei euch auf der Intensivstation die Antibiotika verabreicht beim septischen Patienten, bei der septischen Patientin?
Nicht per Perfusor, aber über einen längeren Zeitraum.
Per Perfusor.
Es gibt
mit TDM.
Mit TDM, ja gut, Uniklinik. es gibt den klassischen Bolus, einfach als Kurzinfusion und dann gibt es verschiedene Konzepte. Hier war es genau, wie es bei Dana ist in der Studie, per Perfusor. Es gibt auch so Konzepte, so machen wir es, dass wir das über 3 Stunden machen, also eine Gabe über 3 Stunden und dann also verlängert sozusagen. Gibt den Pflegekräften halt ein bisschen mehr Zeit, mit einer Strippe weniger. Aber da gibt es verschiedene. Was ist der Gedanke dahinter? Wir wissen, dass Beta-Lactame eine zeitabhängige bakterizide Wirkung haben. Die Hypothese ist also, dass eine kontinuierliche Infusion nach einer Loading Dose zu einer längeren Zeit über der minimalen Konzentration führt, die zu einer die Bakterizid ist und somit zu einer besseren Eradikation der Bakterien. Da ist die Studie den tollen Titel Bling 3 hat, muss es ja auch Bling 2 geben. Das habe ich auch nachgeguckt. Hier wurde die gleiche Fragestellung behandelt. Hier ging es um die ICU-Free Days, also ob die Patientinnen und Patienten früher von Intensivstationen entlassen werden konnten. Und es konnte in der Bling 2-Trial konnte kein signifikanter Unterschied gezeigt werden. Jetzt haben sie es hier nochmal versucht, Design, Multicenter, multinational, randomisiert, kontrolliert, 1:1 randomisiert und die Power Calculation, also die Kalkulation, wie viele Patientinnen und Patienten sie einschließen mussten, basiert auf Bling 2. Vor Beginn der Studie wurden schon einige Unteranalysen definiert, also vordefinierte Sekundäranalysen sozusagen, da gab es den Apache-2-Trial, also profitieren vielleicht kränkere, Apache-2-Score, das ist ein Score, der die Krankheitsschwere auf Intensivstationen misst und damit wollten sie halt feststellen, profitieren vielleicht kränkere oder weniger kranke Patientinnen und Patienten mehr, Art des Beta-Lactams, Alter, Geschlecht und Pneumonie beziehungsweise Lungeninfekte wurden nochmal gesondert betrachtet. Setting 104 Intensivstationen, finde ich krass, in 7 Ländern, Australien, Neuseeland, UK, Belgien, Frankreich, Schweden und Malaysia. Zeitraum März 2018 bis Januar 2023. Population Erwachsene mit Infektion auf der ITS und mindestens einem Organversagen. Somit erfüllen sie quasi die Sepsis, das Sepsis-Kriterium. Therapie war mit Piperacillin, Tazobactam oder Meropenem und mindestens, also es muss länger als 24 Stunden gedauert haben, was sich bei einem septischen Patienten oder Patientin für mich automatisch ergibt. Und sie müssen natürlich länger als einen Tag auf der Intensivstation verbracht haben. Das ist natürlich schon, manche Sepsis lässt sich ja, gerade so eine Urosepsis lässt sich manchmal auch überraschend schnell behandeln. Also die sind sehr, sehr krank und sind dann auch schnell wieder gesund. Dosis wurde von den Klinikern bzw. Klinikerinnen festgelegt, das heißt, das war frei. Exklusionskriterien gab es auch. Länger als 24 Stunden vor Einschluss ein Antibiotikum, eine Schwangerschaft oder eine palliative Situation. Intervention war kontinuierlich über 24 Stunden, 6 Tage lang das entsprechende Antibiotikum. Und die Kontrolle war ein Bolus über 30 Minuten, über 6 Tage in der entsprechenden Dosis natürlich. Ergebnisse: 29.042 Patienten wurden gescreent. Krass. Aber nur 7.200 eingeschlossen. Finde ich aber immer noch. Also 7.200 Patienten ist immer noch eine krasse Zahl. 3.595 in die kontinuierliche und 3.607 in die Bolusgruppe. Die Baseline-Kriterien waren komplett ausgeglichen. Outcome. Das Primary Outcome war All-Cause Mortality nach 90 Tagen und das war in der kontinuierlichen Gruppe 24,9% und in der Bolusgruppe 26,8%. Ganz, ganz knapp, nicht signifikant, aber es war nicht signifikant. Secondary Outcome Heilung, definiert als Beendigung der Therapie ohne Folgetherapie über 48 Stunden. Aufgrund des gleichen Fokus signifikant besser in der kontinuierlichen Gruppe mit 55,7% gegen 50%. Odds Ratio von 1,26. Leider alle weiteren Secondary Outcomes inklusive aller Subgruppenanalysen nicht signifikant, aber man muss schon sagen, also ich weiß, man darf das nicht sagen, aber alle günstiger für die kontinuierliche Gruppe, ohne signifikant zu sein. Adverse Events komplett gleich verteilt, also auch da keine Unterschiede. Stärken super krass groß, viele Länder, Dosis und Dauer in beiden Gruppen gleich. Also es geht wirklich nur um den Unterschied Bolus oder nicht Bolus. Schwächen unverblindet ist natürlich auch schwierig, wie man das verblinden soll. Und was ich mich gefragt habe, reichen 48 Stunden, also das einzige signifikante Ergebnis, was wir haben, ist ja dieses Heilungsergebnis, reichen 48 Stunden, um von Heilung zu sprechen?
Schon eher kurz.
Schon eher kurz. Und kein Therapeutic Drug Monitoring, wo wir wieder bei Dana sind. Wenn man schon so eine große Antibiotika-Studie auflegt, müsste man sich fragen, sollte man denn nicht zumindest auch die Spiegel bestimmen? Fazit muss ich ehrlich sagen, ich habe mir mehr erhofft, weil ich es auch so mache und ich finde, das Konzept macht voll Sinn. Aber man muss sagen, es ist nicht signifikant. Wahrscheinlich ist es, wenn man schon so eine große Studie hat, also nicht ganz so wichtig, wie wir es machen. Es ändert aber auch nichts an meiner täglichen Praxis. Ich werde so weitermachen, wie ich es mache.
Ja. Also in allen ABS-Kursen ist die kontinuierliche Gabe ja ganz klar favorisiert. Da ist die Frage, auf welchen Daten das dann basiert, wenn es eigentlich keine Daten gibt oder schlechte Daten gibt. Ne? Das ist ein bisschen.
Ja.
Also. Gut, vielleicht wird man das dann auch wiederum nach so einer Studie ein bisschen wieder relativieren, zumindest. Kann ja auch sein, dass die
Kursen des Ganzen. Aber rein von der Pharmakokinetik und Pharmakodynamik ergibt halt Sinn. Sinn, ne? Das muss man auch sagen. Es ist auf jeden Fall nicht unterlegen. Es gibt eher ein, auch da, ne, Tom hat schon gesagt, man darf es nicht sagen, aber es gibt ein Trend sozusagen in, es könnte ein bisschen besser sein und es kostet quasi nichts.
Ja. Ja, also Trend, genau, ich habe mich da auch drum rumgedrückt. Ich finde aber schon krass, dass alle Ergebnisse nicht signifikant günstiger für die kontinuierliche, also wirklich jedes einzelne. Aber halt aber immer nicht signifikant. Aber dann
fragt man sich ja, war die Studie underpowered, oder? Also ich ja. meine, auch wenn sie ihre Power Calculation vorher gemacht haben, fragt man sich ja dann, wenn sie jetzt mehr PatientInnen eingeschlossen hätten, wäre es dann vielleicht signifikant geworden?
Ja, ja, aber es, dann aber ist natürlich die Frage, wie groß ist, wie mega, groß ist ja, der... Ja, voll.
Da ich ja dummerweise dieselbe Studie vorbereitet habe,
Entschuldigung.
Was ich, ja, alles gut. Was ich ganz spannend finde, ist, die AutorInnen diskutieren ja relativ am Ende, dass dieser Unterschied von 2 Prozentpunkten ungefähr in der Mortalität eine Number Needed to Treat von 50 ausmachen würde. Das heißt, man müsste 50 PatientInnen mit einer kontinuierlichen Infusion behandeln, um einen Patienten zu retten. Und das finde ich ehrlich gesagt doch ganz schön viel.
Ja.
Ja.
Ja, aber für eine Intervention, die quasi for free ist,
das ist nämlich der Punkt.
Ohne negatives, also ohne irgendwie jetzt negative ja. UAWs, sage ich mal, du erhöhst ja nicht die Nebenwirkungsrate der verabreichten Substanzen, nur weil du sie kontinuierlich gibst.
Ganz im Gegenteil eher.
Ganz ja. im Gegenteil, finde ich, ist das schon okay. Also es ist eine günstige Intervention mit einer NNT von 50. Ja, das stimmt. Worum kann man es ja auch diskutieren, ne?
Paula,
also ich glaube, da haben wir schlechtere NNTs bei manchen Sachen, die so gemacht werden.
Daran ja, sieht man, wie unfassbar gut wir hier abgesprochen sind. Das ist schon okay.
Ja, ich auch, nein, man muss es anders sehen. Ich finde, man sieht, wie unfassbar gut die Studienauswahl ist. Wenn zwei Leute sich für dieselbe Studie entscheiden, dann kann man daraus ableiten, dass die Studie einfach gut und interessant sein muss.
Ja, voll. Und ich bin mega gespannt, weil in meinem also von einer Forschungsgruppe meines aktuellen Krankenhauses gerade eine sehr, sehr große kontinuierliche Antibiotikagabestudie läuft und ich wahnsinnig neugierig bin auf deren Ergebnisse.
Cool. Dann werden wir das ja erfahren.
Bewahr dir diese Neugier.
Ja.
Ich wollte mal was Weises sagen.
Du sagst doch ständig nur weise Sachen, Johannes.
Danke. Danke, Dana. Ja.
Ich würde weitermachen mit meiner zweiten Studie, diesmal mit ähnlich schlechtem Englisch zu Beginn. Long-Term Outcomes with SPA, also Spinalanästhesie, ich kann es nicht auf Englisch, versus General Anesthesia. Danke, for Hip Fracture Surgery, a randomized trial. Emily Vale, da stand mal ein Vorname mit dabei, weil das eine Frau ist, muss ich das erwähnen, et al. In Anesthesiology, March 2024. Hatten wir die zufällig schon? Nee, ne? Nicht, dass ich jetzt irgendwas mache, was wir schon hatten. Ich glaube nicht.
Schüttel mit dem Kopf.
Okay, sehr gut. Grundsätzlich erstmal Open Access mögen wir, genauso wie meine Remimazolam-Studie, fand ich super. Und der Hintergrund ist, dass die Hypothese getestet wurde, dass eine Spinale irgendwie ein besseres Langzeit-Outcome und bessere Funktionalität von hinterher irgendwie weniger Nebenwirkungen und so weiter hat als die Vollnarkose. Bei dieser Hüftfraktur-Repair. Ich habe darunter ehrlicherweise verstanden.
Schöner Kopf.
Ja, mein Englisch ist super. Ich habe damit und ehrlicherweise verstanden, dass jetzt nicht wirklich die Hüfte frakturiert war, sondern eher im Sinne von Schenkelhals. Aber es steht Hip Fracture mit drin. Naja. Die Methode, es war eine Überlegenheitstrial, Einschlusskriterien 50 Jahre und älter in 46 US- und kanadischen Krankenhäusern. Alle mussten vorher ambulant gewesen sein, also die mussten dann erst gestürzt, das Trauma sich zugezogen haben und nicht halt vorher schon irgendwie hospitalisiert. Das mediane Alter war ungefähr bei 78. Randomisierung 1:1, also Spinale versus General Anesthesia. Und dann wurde nochmal stratifiziert mittels Geschlecht, Fraktur, Klassifikation und Studienarm. Äußere Faktoren wurden maskiert und die Outcomes waren dann Survival als primärer Endpunkt und zwar 365 Tage nach der Randomisierung. Und sekundäre Outcomes waren Recovery, also Erholung des Laufens von allen Überlebenden und Aufnahme in ein Pflegeheim von allen Überlebenden, auch 365 Tage nach der Randomisierung. Zu den Ergebnissen. Insgesamt waren 1600 Patienten dort mit drin in der Studie zwischen Februar 2016 und Februar 2021. 795 Spinale und 805 General Anesthesia. Und die Vitalwerte waren insgesamt aber nur für 1427 PatientInnen vorhanden. Das Überleben war in beiden Gruppen gleich. Ja, im Endeffekt ist damit eigentlich auch schon alles gesagt, was die Studie aussagen soll. Es sind insgesamt viele Patienten mit Hip Fracture, das machen sie auch nochmal klar. Circa 1,5 Millionen, meist ältere PatientInnen, müssen sich einer solchen OP unterziehen. Und die haben dann nochmal rausgearbeitet, dass es eine Studie in 2015 gab von Parker et al., die gezeigt hat, dass es eigentlich keinen Unterschied macht, ob Spinale oder General Anesthesia, außer in der 30-Tage-Mortalität. Da war die Spinalgruppe minimal erniedrigt, also etwas besser. Und sonst gab es aber im Vergleich zu dieser Vollnarkosengruppe, sonst gab es aber keine wirklichen Unterschiede. Und das hat man eben in dieser Studie auch nochmal gezeigt. Weder Mortalität noch in der Menge der Blutprodukte, die benötigt wurden, noch in Bezug auf das Post-OP-Komplikations-Outcome. Und das hat eben diese Regain-Studie, so hieß die, die ich jetzt gerade vorgestellt habe, eben nochmal gezeigt. Also im Endeffekt ist es wurscht, wir müssen es halt an Patienten anpassen. Leider haben die halt auch oft irgendwie Antikoagulation, die sie noch gerade am Tag eingenommen haben, und dann ist die Spinale eh irgendwie raus.
Ich frage mich, wie es sein kann, dass die Vitaldaten nicht verfügbar sind. Es muss doch ein Narkoseprotokoll geben.
Ja, da ist
Eisenbahn-Narkose. Das haben sie nicht, ne? Genauer klassifiziert, was da passiert ist. Also,
da kann man nur sagen, upsi.
Ja. Ich bin immer wieder erstaunt, wie die Dokumentation so ist. Das lasse ich einfach mal so stehen, auch in anderen Krankenhäusern, auch irgendwie im eigenen Krankenhaus. Manchmal wundert man sich.
Oder
ja,
im Rettungsdienst.
Oder im Rettungsdienst, genau.
Ja, ich bin da auch häufig erstaunt drüber, aber eigentlich gibt es ja immer irgendeine Form der Dokumentation, und wenn sie nur hingeschmiert.
aber ihr kennt doch den Narkosestempel.
Ja, aber auch da ist ja eine Dokumentation vorhanden.
Ja, das stimmt. Sie ist vorhanden und ist immer gleich. Da muss man nur aufpassen, dass man nicht, wenn man die neu ansetzt, verrutscht in der Zeile. Weil dann sind die Sprünge zu groß. Aber ich finde trotzdem die Studie auch insofern spannend, weil es zeigt doch wieder mal, man zerbricht sich ja immer den Kopf, Narkose rechts rum, links rum, vorne rum, hinten rum. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass der Einfluss überschätzt wird des gewählten Narkoseverfahrens. Ich glaube, es ist viel wichtiger, individuell auf den Patienten das richtig abzustimmen, als jetzt eine Methode den ganzen Tag hochzuhalten und zu sagen, das that's the way to go. Und den guten Anästhesisten macht ja aus, oder die gute Anästhesistin, dass er alle Varianten beherrscht, angepasst an das Patientengut.
Ja.
Das wollte ich nochmal grundsätzlich gesagt haben an dieser
Stelle. Was halt geil gewesen wäre, wenn sie da irgendwie nochmal sowas wie Delirraten und sowas aufgeschlüsselt hätten. Das hätte ich cool gefunden, weil ja immer so ein bisschen gesagt wird, ja, naja, eine Regionalanästhesie hat ja irgendwie dann doch irgendwie ähnliche Delirraten und aber irgendwie auch nicht, ja. Und ich mir das halt auch ehrlicherweise nicht so richtig vorstellen kann, dass eine regionale genauso viel Delir haben soll wie eine komplette Vollnarkose.
Aber also, dazu hatten wir schon mal eine Studie.
Ja.
Genau. Ja, dass es keinen Unterschied gibt, oder?
Ja.
So richtig.
Also da gibt's Daten zu einem und zu anderem irgendwie. Aber ich bin da gerade nicht irgendwie, Torben, du hast eben mit dem Kopf geschüttelt. Ist jetzt der aktuelle Konsens, Regionalanästhesie macht weniger Delir?
Nö. Also ich kenne es auch so, es macht keinen Unterschied. Für mich macht es auch Sinn, weil auch da, was Johannes gerade gesagt hat, wir sollten unseren Einfluss nicht überschätzen. Scheinbar ist das Trauma der OP mit Leukozyten, Blut-Hirn-Schranke passieren, doch irgendeine Form von Entzündungsreaktion oder Stressreaktion des Körpers halt viel wichtiger fürs Delir.
Offensichtlich,
als unsere, keine Ahnung, 2 Stunden GABA-Stimulation, die wir da mit der Narkose machen.
Was ich mir halt nur manchmal denke, ist ja gerade dieser Tag-Nacht-Rhythmus oder dieses Zeitgefühl. Ja, Und vielleicht geht das aber so und so flöten, egal was du machst. Klar, wenn du eine Sedierung mit dazu machst, dann hast du mit Sicherheit auch dein Zeitgefühl, was nicht mehr so stimmt. Wenn du aber jetzt wirklich nur einen Axplex machst und irgendwie die PatientInnen währenddessen die ganze Zeit auf die Uhr gucken können, dann hätte ich gedacht, einfach nur gedacht, ne, dass das vielleicht einen Einfluss haben könnte. Aber selbst, ja.
Ich glaube aber, dass der Einfluss der Narkose, und das ist jetzt wirklich im Bereich des Glaubens und damit maximal Eminenz und nicht mehr irgendwie Evidenz
da. Das hört von mir auch gerade.
Genau, aber dass man, das kommt sehr darauf an, welchen Patienten man was angedeihen lässt. Ich glaube, wenn du einem dementen Patienten eine regionale machst, dann bringt es auch nichts. Das Delirrisiko wird gleich sein, weil der kann auch auf die Uhr da gucken, es bringt einfach nichts. Hm. Und wenn ich jemandem Jungen einen Axplex mache, dann hat der alle Vorteile von der Regionalanästhesie, hat aber gleichzeitig ja sowieso schon ein minimales Delirrisiko, selbst wenn er eine Vollnarkose bekommen würde. Genau. Ja, und ich glaube, dass da das zu filtern, woran hat es denn jetzt gelegen, auch studientechnisch, ist extrem schwierig, weil wir natürlich alle auch eine Idee haben, woran es liegt, aber wir können sie, viele Sachen können wir halt nicht ändern, und da bin ich wieder da, wo Torben ist, wir können das OP-Trauma durch die Anästhesie zumindest nicht ändern. Wir können nicht die Variablen ändern, mit denen die Leute in die Narkose gehen, egal welches ist. Mhm. Und da muss man halt gucken, dass man dann dafür das möglichst gute Verfahren macht. Und vielleicht ist es ja sogar so, wenn jemand, sage ich jetzt mal ganz ketzerisch, nicht ruhig liegen kann, weil er nicht versteht, dass er ruhig liegen muss, wenn er eine Regionale hat, ist das OP-Trauma vielleicht hinterher größer und das Delirrisiko sogar höher, als wenn er eine Vollnarkose hätte. Möglicherweise. These. Ja, also, aber ich glaube, das führt jetzt an der Stelle zu weit. Ich glaube, da kann man Glaubenskriege jetzt führen.
Ja, kannst du ja eine Studie machen, Johannes.
Ganz anders. Ja, natürlich, warte. Wo ist das?
Studienliste.
Also. Aber Dana, jetzt zu der Frage, warum sie das nicht ausgewertet haben. Ganz ehrlich, sie haben nicht komplette Vitaldaten. Glaubst du wirklich, sie haben komplette CAM-ICU-Wert?
Ja, oder? Die haben jeden gescreent.
Also.
Ja, guter Punkt, ja. Ja.
Ja.
Naja, trotzdem, es ist am Ende zumindest auch nach dieser Studie wurscht. Das haben andere AutorInnen auch schon mal gezeigt, unter anderem 2015, aber auch schon variableweise davor. Also vielleicht braucht es jetzt auch nicht noch die 23. Studie, die das Gleiche zeigt. Aber wobei ich auch da wieder letztens gehört habe, naja, es ist ja schon gut, dass es über die Zeit hinweg trotzdem immer wieder dieselben Studien gibt, um konsistent dasselbe zu zeigen, dass man sieht, okay, das ist erstens noch so und zweitens, man hat es nochmal validiert aus einer anderen Gruppe. Und ich meine, 46 Krankenhäuser finde ich jetzt über USA und Kanada verteilt schon nicht ganz klein. So.
Nö.
Ist ja schon mal multizentrisch, das ist ja schon mal schön.
Ja.
Ja.
Kommen wir zu meiner zweiten Studie, die den schönen Titel trägt: Assessing Associated Factors for Failure of Non-Operative Management in Pediatric Blunt Liver and Spleen Injuries. A Secondary Analysis of the, und jetzt weiß ich es nicht, SHIPPS Study, wie auch immer. Chips. European Journal of Trauma and Emergency Surgery, Juni 2024. Und danke an Marc aus München, das ist ein Kinderchirurg, der mich immer wieder mit Kinderstudien versorgt, weil er unser Journal Club so cool findet. Ich bin über das grundsätzliche Thema vor ein paar Jahren gestolpert. Ich war bei uns im Schockraum und ein Kind wurde eingeliefert. Und das im Fast-Sono zeigte sich ein Milzhämatom. Und ich war quasi schon mit dem Kind auf dem Weg in OP, also das Kind in den OP zu schieben. Und da sagt die Kinderchirurgin, das machen wir konservativ. Und da habe ich kurz gestockt und muss aber sagen, in der Polytrauma-Leitlinie der Deutschen steht genau das drinne, nämlich hämodynamisch stabile Kinder können bei Milz- und Leberverletzungen konservativ bleiben. Auch in den USA wird dieses Vorgehen in großen Zentren bevorzugt. Beide mit dem Hinweis, also in der Polytrauma-Leitlinie und in den Guidelines aus den US, enges Monitoren und jederzeit Bereitschaft für OP oder Embolisation. Und diese Studie versucht jetzt Faktoren herauszufinden, die ein Versagen dieses konservativen Vorgehens, also des Non-Operative Procedures, vorhersagen. Also wann sollte man vielleicht doch früher operieren oder wann kann man es auf jeden Fall konservativ lassen. Methode, Sekundäranalyse, dieses SHIPPS Study, das steht für Splenic and Hepatic Injury in Pediatric Patients. Das war eine Multicenter-Studie mit stumpfen Leber- und Milztrauma. Hier wurden einige Variablen herausgearbeitet in der Originalstudie: Alter, Geschlecht, Traumamechanismus, Vitalzeichen, Fastergebnis, CT-Ergebnis, Leber- bzw. Milzverletzung mit Grad der Organverletzung nach so einem chirurgischen Score, Begleitverletzung, Injury Severity Score, Transfusion, Intervention innerhalb von 24 Stunden. Und der Schock wurde definiert über den Age-Adjusted Shock Index. Ist der euch schon mal über den Weg gelaufen?
Nö.
Hätte ich beinahe, weil ich es auch nachgelesen habe, eine dritte Studie zugemacht. Sprengt jetzt den Rahmen, aber es gibt tatsächlich einen Shock Index, der je nach Alter des Kindes angepasst ist. Primary Outcome, Versagen der konservativen Methode. Das Versagen wurde definiert als radiologische oder chirurgische Intervention, nachdem man mehr als 6 Stunden erstmal zugewartet hat. Also wenn man sie nicht sofort operiert hat. Population kleiner 16 Jahre in 83 Zentren. Also von 2008 und Daten aufgenommen von 2008 bis 2019, also 11 Jahre. Exkludiert wurden wenige. Diesmal sind die Schwangeren nicht dabei, bei kleiner 16 Jahre. Exkludiert wurden Kreislaufstillstand und schwere Kopfverletzungen. Ergebnisse. Es wurden 1339 Kinder eingeschlossen. Mittleres Alter war 9 Jahre. 66,5% waren männlich. Wie immer bei Trauma, irgendwie ziehen wir Männer das auch im Kindesalter mehr an als die Frauen, muss man.
Das ist der Lifestyle.
Ja. Immer hart und am Limit.
24,2% waren Unfälle, Fußgänger, also Kind-Fußgänger gegen Auto. 22,2% Sturz von der Treppe und 19% Fahrradunfälle. Der Rest verteilte sich auf andere Traumamechanismen. 62,4% Lebertrauma und 40,9% Milztrauma. Hätte ich ehrlicherweise andersrum erwartet, dass es da mehr Leberhämatome als Milzhämatome gibt, aber genau. Warum sind es, also wer kurz gerechnet hat, 62 plus 40 sind mehr als 100%, weil es natürlich auch Kinder gab, die beides hatten. Deswegen ist es mehr als 100%. Krankenhaussterblichkeit lag krass niedrig bei 0,7%. Also sterben einfach Gott sei Dank nicht viele davon. Und ein Versagen der konservativen Methode, des konservativen Prozederes, lag nur in 1% der Fälle vor. Das ist auch krass, das sind nämlich nur 13 Kinder bei dieser großen Studie. Jetzt haben sie versucht, da signifikante Faktoren rauszuarbeiten. Ein positives FAST hatte eine Odds-Ratio von 4,85, also für einen Versagen. Ein Kontrastmittelaustrag im CT sogar von 5,60 und schwere Begleitverletzungen waren auch noch prädiktiv. Also schwere Begleitverletzungen war jetzt zum Beispiel, wenn Bauchspeicheldrüse, Darm oder Mesenterialabriss vorlag, wo ich auch denke, okay, wenn so ein krasses Trauma da ist, ja. Und bei Leber war es tatsächlich so, wenn die Grad 4 oder 5 Verletzungen hatten, dann war es auch signifikant häufiger, dass das Versagen hat. Nicht signifikant war der schwere Grad der Milzverletzung. Also das ist völlig unabhängig davon, wie schwer die Milzverletzung war, ob das Konservative geklappt hat oder nicht. Begleitverletzung der Nieren war nicht signifikant. Das finde ich alles viel spannender als die signifikanten. Und, weil die Polytrauma-Leitlinie so ein bisschen in Frage stellt, der Schockindex beim Eintreffen im Schockraum war völlig unerheblich, ob das konservative Prozedere geklappt hat oder nicht. Also dieses mit hämodynamisch stabil. Hämodynamisch stabil ist natürlich eine weitreichende Formulierung, aber zumindest am Schockindex scheinen wir es nicht festmachen zu können. Limitationen der Studie, keine standardisierte Behandlung, nur 13 Kinder. Also es macht das natürlich super schwer, das auszuwerten. Super hohe Gefahr, dass das irgendwie verzerrt ist, dass da ein Bias drin ist. Aber ich finde, am Ende zeigt es, wie sicher dieses konservative Vorgehen ist. Also gerade bei Monoverletzungen, dass man halt doch eher zuwarten sollte. Ja.
Cool.
Passend dazu, hört ihr gerade im Hintergrund, wie sich mein Kleiner meldet. Ich muss mal kurz trösten gehen. Bühne frei.
Kümmern Sie sich.
Ja, das Passwort für den Journal Club lautet?
Johannes, das Passwort.
Entschuldigung, das Passwort für den Journal Club ist
konservativ.
Konservativ, ja. Wie?
Ja. Das muss auch Johannes sagen.
Das kann nur Johannes sagen.
Okay.
Ich wünsche mir aber andere Wahlergebnisse bitte in den ostdeutschen Bundesländern. Das möchte ich an dieser Stelle mal tun. Also falls irgendjemand das hört, ich wünsche mir was anderes. Aber das Passwort ist konservativ.
Und dann leiten wir auch schon über zu unserem ersten Beitrag. Und zwar der Vorstellung der Leitlinie Intensivmedizinische Behandlung nach Polytrauma.